Deutschlandfunk.
Players, der Sportpodcast.
Das Spiel ist aus. Deutschland gewinnt gegen Portugal 4:2. Und zwar sehr verdient. Deutschland ist zurück im Turnier.
Mensch, was war das für ein Spiel? 4:2 gewinnt die deutsche Mannschaft und beendet damit auch quasi diesen zweiten Turnierspieltag. Heute geht es dann tatsächlich um alles. Am letzten Spieltag in der Gruppe A. Italien spielt gegen Wales und die Schweiz spielt gegen die Türkei. Und zwar in Baku. Es ist schon das dritte Spiel dieser Europameisterschaft, das in Aserbaidschan stattfindet. Und es stellt sich so ein bisschen die Frage, wenn man mal auf diese Karte schaut, der Gastgeberorte bei dieser Europameisterschaft, wieso wird überhaupt in Aserbaidschan gespielt? Diese Frage wollen wir heute beantworten im Players-Podcast. Mein Name ist Raphael Späth, bei mir Matthias Friebe. Hi Matthias.
Hi Raphael.
Aserbaidschan, ein Land, das wirklich überhaupt gar keine Anzeichen macht, sich irgendwo zu demokratisieren oder Menschenrechte, Rechte der Opposition, Versammlungsrechte zu gewährleisten, muss ich ganz ehrlich sagen, als Austragungsstandort zu wählen, ist nicht akzeptabel.
Viola von Kamon war das, Grünen-Abgeordnete im EU-Parlament. Matthias, wir sind in der ersten Folge schon mal kurz auf Aserbaidschan eingegangen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Wenn man mal auf die nackten Zahlen schaut, im Ranking der Pressefreiheit von den Reportern ohne Grenzen liegt Aserbaidschan auf Platz 167 von 172 Ländern. Im Human Freedom Index vom Cato-Institut in den USA auf Platz 116 von 162. Wieso findet trotzdem eine Fußball-Europameisterschaft in einem Land statt, das ja nicht mal auf dem europäischen Kontinent liegt?
Das hängt ganz grundsätzlich gesagt erstmal mit der Geschichte zusammen. Als die Sowjetunion zerbrach, haben viele der Staaten dann auch Fußballverbände gegründet. In Aserbaidschan war das 1992 so. Und das Land ist dann 1994 auch in die UEFA eingetreten, ist Mitglied der UEFA, des Europäischen Fußballverbands, weil die Vereine, die in Aserbaidschan gespielt haben, noch zu Sowjetzeiten immer auch am Europapokal teilgenommen haben und Aserbaidschan noch Mitglied des Europarats ist. Deswegen hat man damals den Weg in die UEFA, in den Europäischen Fußballverband gefunden, und sportlich gesehen ist Aserbaidschan schon seit 27 Jahren Teil Europas und jetzt eben Austragungsort dieser Europameisterschaft als Mitgliedsland der UEFA, beantwortet natürlich aber nicht die Frage, warum jetzt ausgerechnet Aserbaidschan zu den 11 erwählten Ländern gehört, die bei dieser Europameisterschaft Gastgeber sind, sondern das kann man wahrscheinlich relativ kurz und knapp mit der Formel Geld, Sponsorenmarkt und strategisch wichtiger Punkt für die UEFA beantworten.
Ja, es gibt ein großes Unternehmen, das auch quasi staatlich geleitet wird, der Ölkonzern Soka, der seit 2016 UEFA-Partner ist. Bei der letzten Europameisterschaft haben sie 90 Millionen Euro reingepumpt und alle haben sich so ein bisschen gefragt, wieso eigentlich?
Ich erkläre mir das so, dass Aserbaidschan ein Rieseninteresse hat, sein Image aufzubessern, nicht an den Pranger gestellt zu werden als ein autoritärer Staat, der Menschenrechte mit Füßen tritt, und dass Aserbaidschan sich da gerne auch Sportorganisationen bedient. Und das geht aber auch hin bis zur Beeinflussung von Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern.
Frank Schwabe war das, Bundestagsabgeordneter von der SPD. Jetzt ist das Stichwort Sportswashing schon des Öfteren gefallen in dieser Runde. Vielleicht sollten wir ganz kurz nochmal erklären, Matthias, was denn Sportswashing im Fall Aserbaidschan genau bedeutet.
Das bedeutet, dass man ablenken will von all den für das Land schlechten Schlagzeilen. Du hast gerade schon ein paar Rankings genannt, was zum Beispiel die Situation der Menschenrechte oder der Pressefreiheit angeht, und möchte die eben reinwaschen oder überlagern mit tollen Bildern eines großen Sportereignisses. Da ist Aserbaidschan schon seit langem dran, das anzugehen. Es gab mehrfache Olympiabewerbungen. Jetzt eben hat es mal geklappt mit einem großen Fußballturnier. Gespielt wird ja in einem Stadion, das vor 6 Jahren eröffnet wurde, was über 700 Millionen Dollar teuer war, so eine richtige Hightech-Arena, draußen rundherum mit LED beleuchtbar, erinnert so ein bisschen auch an das Stadion in München, wo ja die deutsche Mannschaft gespielt hat. Und damit, mit diesen Hochglanzbildern, die aus so einer Arena produziert werden, will man sich reinwaschen oder zumindest für eine kurze Zeit mal der Weltöffentlichkeit präsentieren: Wir sind gar nicht so, wie man uns immer darstellt, sondern wir sind ein schönes Land, in dem man ganz vielen tollen Sport erleben kann.
Sportswashing, das ist auch ein Begriff, der in der Sportpolitik vor allem in den letzten Jahren immer wieder fällt. Wenn es um eine Fußballweltmeisterschaft in Russland geht, wenn es um eine Fußballweltmeisterschaft in Katar geht, wenn es um Olympische Spiele in Peking in China geht. Da gibt es vor allem auch immer wieder heftige Kritik aus der Politik. Da werden Boykotte gefordert und so weiter. Wenn wir jetzt auf Aserbaidschan und vor allem Baku, auf diesen Standort bei dieser Europameisterschaft schauen, dann bleiben die Boykottrufe bisher aus. Und zwar von allen Fraktionen. Wie erklärst du dir denn das?
Das hängt natürlich damit zusammen, dass Aserbaidschan und Sukkur, das du gerade schon angesprochen hast, der Ölkonzern, sehr, sehr eng auch mit Europa verbunden sind. Nur ein Beispiel, der größte Markt, der, sagen wir mal, europäische Testmarkt, ist die Schweiz. Da sind mehr als 200 Tankstellen, die das Unternehmen betreibt. Ein Großteil seines Umsatzes macht es in der Schweiz. Und deshalb sind die Verbindungen natürlich sehr, sehr eng. Und deshalb ist man vielleicht etwas zurückhaltender, was Aserbaidschan angeht, aus einem ähnlichen Grund, wie es auch die UEFA ist. Man braucht das Land einfach aus wirtschaftlichen Gründen.
Die politische Situation in der Region ist natürlich auch angespannt, spätestens seit dem Spätjahr letzten Jahres, als der Krieg in der Region Bergkarabach wieder aufgeflammt ist zwischen Armenien und Aserbaidschan. Seit Jahrzehnten streiten sich die beiden Länder darum, wer diese Region für sich beanspruchen darf. Ein entscheidender Player in diesem Konflikt ist auch der Ölkonzern, über den wir schon gesprochen haben, Sokar. Der hat damals nämlich Kriegspropaganda verbreitet über die Social Media Accounts. Ist das ein Grund, Matthias, weshalb Sokar jetzt bei dieser Europameisterschaft nicht mehr offizieller UEFA-Sponsor ist?
Kann natürlich sein, weil man offiziell kein Statement dazu bekommt, ist es aber wahrscheinlich nicht, denn die UEFA, der ja häufig vorgeworfen wird, wie vielen anderen Sportorganisationen auch, dass sie auf solche politischen, sehr heiklen Geschichten nicht angemessen reagiert, hätte sich ja damit rühmen können, nachdem die Partnerschaft beendet wurde zwischen Sokar und der UEFA, haben sie aber nicht getan. Sie haben nur relativ nüchtern und trocken gesagt, die sind nicht mehr unser Sponsor. Unser Kollege Piet Kreuzer hat dann nochmal nachgefragt bei Sokar selbst und hat eine schriftliche Antwort bekommen. Und da hat Sokar begründet, dass sie wegen der veränderten Weltwirtschaftssituation und der Energiewende viele Kosten sparen müssen und dass im Rahmen dieser neuen Strategie, die sie sich gegeben haben, die Verlängerung des Vertrags mit der UEFA aus dem Rahmen gefallen ist und dass deswegen Sokar sich entschieden hat, die Partnerschaft mit der UEFA zu beenden. Inzwischen ist übrigens der frei gewordene Platz bei den UEFA-Top-Sponsoren für diese Europameisterschaft dann auch natürlich ersetzt worden, und zwar mit dem russischen Konzern Gazprom.
Du hast vorhin schon erwähnt, dass Sokar die Schweiz als eines der Haupttest-Standorte in Europa verwendet. Jetzt spielt ausgerechnet heute die Schweiz in Aserbaidschan, dann auch noch gegen die Türkei, einen der stärksten Verbündeten Aserbaidschans, um einen Platz im Achtelfinale.
Und das ist ja nicht alles. Heute wird ja auch noch gewählt, und zwar im Kriegsgegner, wenn man das so sagen kann, Aserbaidschans, bei Armenien. Also es kommt so ziemlich alles zusammen. Das Nachbarland Türkei, das Aserbaidschan unterstützt, der Spielort Baku, Schweiz als Sokar-Testmarkt und dann auch noch die Wahl im verfeindeten Armenien. Das sind vier Bedingungen, die da aufeinanderfallen, die diesen Tag heute zu einem ganz besonderen machen.
Das ist eine Konstellation, die ist unsäglich für die Schweiz. Unsere Fußballer werden zur Kulisse der beiden Despoten im osmanischen Raum und wir sind quasi machtlos. Wir bilden diese Kulisse wunderbar. Wir haben sie sogar noch mit aufgebaut.
Das war Stefan Müller-Altermatt von der Partei Die Mitte aus der Schweiz, der auch Mitglied der parlamentarischen Gruppe Schweiz-Armenien ist.
Da frage ich mich natürlich, muss man denn als Politik das quasi so ertragen, wie das der Stefan Müller-Altermatt auch sagt? Oder kann man da nicht auch irgendwie intervenieren? Also muss man dieses Sportswashing aushalten? Oder kann man die Sportverbände auch irgendwie dazu bringen, mal die eigenen moralischen Werte zu hinterfragen?
Ich finde schon mal sehr bezeichnend, wie Stefan Müller-Altermatt das fast schon zynisch sagt, dass sie als Politiker quasi die Kulisse für die Despoten aufgebaut haben und jetzt machtlos sind. Ich glaube, machtlos ist die Politik nicht. Was es jetzt aber braucht, ist eine öffentliche Debatte darüber, wo die Autonomie des Sports aufhört. Die ist an vielen Stellen total berechtigt, das sage ich auch ausdrücklich dazu. Die hat ihren Grund und ihren Sinn, aber wir brauchen eine Debatte darüber, wann sie eben nicht mehr akzeptabel ist und wann die Sportorganisationen mit ihren reichweitenstarken Großveranstaltungen, solche Fußballturniere, Olympische Spiele, eben auch ihre Reichweite mal dafür nutzen müssen, um auf Menschenrechtsverletzungen und Probleme hinzuweisen und eben nicht noch mit den Despoten, die ihr eigenes Volk quälen oder Krieg führen, dann Geschäfte machen und Geld verdienen. Darüber braucht es schon eine Debatte, ob diese sportpolitische Autonomie nicht in gewissem Sinne jetzt gerade so leicht missbraucht werden kann, dass man mal über eine politische Regulierung nachdenken muss.
Ja, und noch mehr Hintergrundinfos zum Fall Aserbaidschan und UEFA gibt's natürlich in den Beiträgen von Piet Kreuzer. Die findet ihr auf unserer Webseite oder in der Deutschlandfunk-Audiothek. Das war's jetzt von uns. Wir hören uns morgen wieder im Players-Podcast. Macht's gut, bis dahin. Ciao.